Einen wundervollen guten Tag an die Geräte zu Hause. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserem neuen Podcast-Format mit Schülerinnen und Schülern der RAN Education Freien Oberschule Leipzig und auch mir, dem Schulleiter Peter Lippert. Und ich freue mich ganz sehr, dass ich heute drei ganz tolle Schülerinnen und Schüler begrüßen darf, die sich besonders dadurch ausgezeichnet haben, dass sie sehr gute Personen sind, die diskutieren können. Und da haben wir heute da Ivo, Josua und Laura. Hallo.
Ja, hallo, ich bin Ivo. Ich gehe an die RAN-Schule in die Klasse 9b. Ich bin 15 Jahre alt und ja, ich bin heute hier, um den Podcast mit Herr Lippert, Laura und Josua aufzunehmen.
Ja, hallo, ich bin Josua, bin heute auch hier dabei und genau, habe sehr viel Lust auf den Podcast und genau, ja.
Hi, ich bin Laura und ja, ich habe auch Lust auf den Podcast.
Wunderbar. Das Besondere an dem Podcast ist, dass wir über Themen sprechen, über die ich nicht vom Anfang an Bescheid weiß, sondern ihr habt sie mitgebracht und darum freue ich mich. Was habt ihr denn für Themen heute mitgebracht? Worüber wollen wir uns unterhalten?
Naja, wir haben uns entschieden, hauptsächlich über gesellschaftliche Fragen, über das Schulsystem zu reden.
Cool.
Also zum Beispiel, alle im Raum das jetzige Schulsystem finden. Oder was man vielleicht noch verbessern könnte?
Am jetzigen Schulsystem. Puh, das ist eine große und weite Frage. Ich würde es erstmal zurückspielen, weil ich habe immer meinen großen Nachteil, dass ich ins Monologisieren komme. Und dann unterbrecht ihr mir einfach, wenn ihr merkt, okay, jetzt spricht er zu viel. Wie empfindet ihr es denn momentan?
Ja, also es gibt gewisse Punkte. Weiß jetzt nicht, ob ich das zum Schulsystem dazu ziehen kann, aber ich finde zum Beispiel jetzt so Sachen wie 0. und 9. Stunde empfinde ich als etwas unnötig. Also, dass man da, ich kenne selber auch, ich muss 7.15 Uhr im Raum sein. Zu Französisch, das ist nicht wirklich das Fach, was ich mir für die 0. Stunde wünsche. Oder auch 9. Stunde, das ist letztes Jahr Chemie und Französisch gewesen, zweimal die Woche. Das ist jetzt auch nicht wirklich das, was man sich vorstellt. Klar, wenn jetzt zum Beispiel auch vor 2 Jahren mit Corona kein Unterricht gewesen und so weiter, muss man vieles nachholen. Allerdings weiß ich jetzt nicht so, also für uns Schüler, klar ist es eine einfache Lösung, aber für uns Schüler ist es wahrscheinlich keine wirklich besonders schöne oder gute Lösung, diesen Unterrichtsstoff wieder nachzuholen.
Ja, da würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Zum Beispiel haben wir jetzt so jeden Dienstag Mathe in der 8., 9. Stunde und da ist halt einfach so von den Stunden davor einfach die Luft raus und dann ist es einfach schwierig, dort halt in Mathe wirklich noch viel was zu lernen und auch zu üben. Und das ist schon, macht es dann schon immer ein bisschen schwierig, weil man weiß dann, okay, man schreibt dann am nächsten Freitag morgens einen Test, hat am Mittwoch noch Mathe gehabt und hat halt einfach so gut wie gar nicht aufgepasst, weil auch einfach nichts mehr reingeht. Das finde ich auch ein bisschen, naja, wo man sich so denkt, ja gut, vielleicht liegt es auch einfach nur in der Planung, weil vielleicht auch die Lehrer in der Zeit, also einfach keine Zeit haben, weil sie so viele Klassen haben oder ich weiß nicht, woran es immer liegt, aber da könnte man auch andere Fächer einfach nehmen, wie zum Beispiel Musik, wo man halt zusammen singt oder halt irgend solche Dinge macht. Ja, das finde ich ist ein Punkt. Aber auch zum Beispiel finde ich auch, sollte man mal ansprechen, was man eigentlich in der Schule lernt. Es gibt so viele Dinge, die man im Schulsystem lernt. Zum Beispiel auch viel durch Geschichte, was natürlich sehr wichtig ist für uns. Aber auch zum Beispiel auf das Leben, was wir dann, also wirklich für den Beruf oder auch allgemein für den Berufsalltag lernen wir einfach, würde ich sagen, also meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig.
Vielen Dank, Josua. Laura.
Ja, also muss schon Josu an Ivo recht geben, aber also ja, WTH-Unterricht bereitet habe halt auch ein bisschen zur Zeit auf Berufsleben und so vor.
Gut, vielen Dank. Ich würde ganz kurz ein bisschen darauf eingehen, gerade die Fächer und wie diese zusammengesetzt sind. Ich glaube, die Planung ist wirklich ein großes Thema. Wir sind eine große Schule, ja, wir haben an dem Standort in der Salomonstraße 19 Klassen. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn man versucht, alle Musikstunden immer nachmittags stattfinden zu lassen. Wir haben 5 Nachmittage. Das lässt sich gar nicht machen. Klar. Ja, oder genauso am Anfang des Tages. Ja, sondern es gibt immer irgendwas, dass man das nach vorn, nach hinten packen kann. Dann haben wir auch noch die Schwierigkeit, gerade im Fach Französisch oder im Fach Spanisch. Das sind ja Fächer, die machen nicht alle. Das heißt, man kann natürlich überlegen, macht man die mitten am Unterrichtstag, dann haben aber alle anderen an diesem Unterrichtstag mittendrin frei. Doppelstunde oder 3 Stunden und der Tag wird für alle lang. Und da muss man halt überlegen, wann passt das irgendwie gut da rein, ja. Und das führt eben dazu, dass man das eben eher morgens hat oder eben nachmittags. Das ist super ungünstig, aber wir stellen momentan auch das System dann um. Ihr werdet da vermutlich nicht mehr profitieren. Aber wir sind ja im Wandel, die Schule entwickelt sich und es gibt ganz viele Ideen, wie man das Ganze anders nochmal gestalten kann. Und da gucken wir, dass wir das gut umsetzen können. Ja. Was war denn das zweite? War Joshua, ich habe die leider nicht mehr.
Ich habe auch nochmal angesprochen, dass man, finde ich, für das weitere Leben, was man nach der Schule hat, also für das Berufsleben, finde ich, etwas zu wenig lernt. Zum Beispiel so, bestes Beispiel, ich habe zwei Schwestern,
ja,
die sind jetzt mittlerweile 21 und 24 Jahre alt. Und die haben auch beide Abitur abgeschlossen und die haben aber auch gesagt, ja klar, natürlich ist es sehr schön, dass ich das habe und dass sie auch die Sprachen gelernt haben. Aber sie haben dann auch gesagt, ja, jetzt, gut, die studieren jetzt noch, aber die haben auch gesagt, dass sie einfach nicht so viel Ahnung haben. Die haben zum Beispiel jetzt, wohnt meine eine Schwester in Düsseldorf und weiß halt nicht so viel über Wohnungen, zum Beispiel, wie man das macht mit einem Mietvertrag. Und so, da hat, klar, gut, das ist jetzt in unserer Schule sehr gut mit dem WTH, was schon Laura angesprochen hat. Aber trotzdem, finde ich, lernt man einfach etwas zu wenig. Weil es gibt sehr viele Dinge, zum Beispiel auch in Mathe oder was weiß ich, Deutsch, auch die man einfach für den Alltag dann einfach nicht mehr, also wenig braucht. Gut, natürlich ist es unterschiedlich, in welche Berufsrichtung man dann geht. Aber ich denke schon, dass es halt für viele Leute dann auch oft so ist, wo man sich so denkt, gut, das lerne ich jetzt, weiß ich nicht, 3 Wochen lang. Dafür, dass ich es dann in der Prüfung oder 10., 12. Klasse noch habe, dass ich das dann im Kopf habe und dann danach denke ich mir, gut, brauche ich echt nicht mehr.
Ja, also ich würde mich dem anschließen. Es gibt ja den Spruch, ich kann eine Gedichtsanalyse in 3 Fremdsprachen machen, aber weiß nicht, wie eine Steuererklärung geht. Ich finde also, in unserer Schule ist es wirklich gut gelöst worden, dass jetzt zum Beispiel Mietvertrag, Wohnungen und so weiter, dadurch, dass wir ja WTH haben. Aber auch das ist wieder ein Problem, weil WTH fällt ja in der 10. Klasse weg. So. Mhm. Und das Problem ist aber bei WTH, es kommt viel zu spät. Es kommt jetzt in der 7. Klasse, man hat WTH erst 3 Schuljahre lang. Und ich finde, dass WTH wirklich erst wichtig so fürs Leben wird, erst so ab Mitte 8. Klasse, 9. Klasse. So in der 7. Klasse lernt man was über kulturelle Güter und so weiter oder diese Pyramide. Also
das Dran-Dreieck, meinst
ja,
du?
Genau. Ja, genau. Wie gesagt, man sollte einfach, entweder man fängt wirklich schon in der 7. Klasse damit an, wirklich diese wichtigen Sachen fürs Leben, so Steuererklärung, wie mache ich einen Mietvertrag, Wohnung, wie schreibe ich eine Bewerbung, wie bewerbe ich mich, auch das erste Praktikum, was ja erst in der 8. Klasse ist, dass man das vielleicht auch schon in der 7. Klasse ermöglicht. Ich meine, in der 8. Klasse ist es ja nicht mal Pflicht, ein Praktikum zu machen, da kann man auch einfach mal so Schaureientage machen, bei verschiedenen Unternehmen, wie zum Beispiel Mercedes, Porsche und so weiter. Allerdings, ja, wie gesagt, also sollte WTH wirklich schon ab der 7. Klasse, also es ist ab der 7., aber diese wirklich wichtigen Sachen, was man jetzt erst wirklich mit der 8. Klasse nennt und 9. Klasse, das ist, sollte viel früher sein. Also es ist viel zu spät, meiner Meinung nach.
Also wir haben ja jetzt in der 8. Klasse haben wir alle ein Praktikum gehabt, oder war das 9.? Das war 9., gut. In der 9. Klasse haben wir jetzt alle Praktikum gemacht. Und ich habe mich in dem Praktikum dazu entschieden, dass ich tatsächlich eine 40-Stunden-Woche mache, dass ich wirklich mal ein bisschen Erfahrung bekomme, wie das wirklich ist, richtig, also wirklich, sage ich jetzt mal, richtig zu arbeiten. Ich meine, gut, ist jetzt natürlich auch nicht immer der Fall, dass wirklich alle Leute 40 Stunden arbeiten. Aber da habe ich das auch gemerkt, klar, natürlich ist es komplett anders. Du hast natürlich auch deine Mittagspause, aber trotzdem ist es einfach ganz anders. Du hast in der Schule, du lernst wirklich viel und in deinem Beruf machst du halt, ich sag jetzt nicht immer dasselbe, aber du hast viel mehr zu tun mit, also ich war in einem Verkauf, du hast viel mehr zu tun mit Kunden und du machst halt immer so Dinge, die du zum Beispiel in deiner Ausbildung gelernt hast. Und ich habe jetzt wirklich vergleichsweise wenig aus der Schule für mein Praktikum dort genutzt. Ich meine, gut, natürlich ein bisschen was in Mathe und so und auch in Deutsch, wie man richtig mit den Kunden spricht. Aber das ist halt auch so, wo ich mich so frage, ja gut, ich habe jetzt zum Beispiel sämtlich andere Fächer, wie zum Beispiel Biologie, ich habe Musik und dann gehe ich halt in meinen Beruf, den ich dann ausübe und dann denke ich mir, ja gut, okay, ich habe jetzt die und die Fächer gehabt, die ich dann am Ende gar nicht mehr brauche. Aber da frage ich mich natürlich auch immer, die meisten Leute wissen natürlich auch nicht, was sie während der Schulzeit, was sie dann danach machen. Und dann ist es natürlich wiederum gut, aber trotzdem frage ich mich da halt immer, warum man das so macht und dass man sich vielleicht nicht eher entscheiden könnte, in welche Richtung man wirklich geht.
Da würde ich mal eine kritische Nachfrage stellen. Auf welche Fächer würdet ihr erstmal verzichten wollen? Vielleicht Laura.
Auf jeden Fall.
Was meinst du?
Musik wäre so ein Punkt und Sport, weil brauchst du halt nicht wirklich.
Naja, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich sehe, also so Fächer, es gibt Fächer, die kann man nicht bewerten, ne? Also Sport, sportliche Leistung, es gibt Menschen, die sind nicht sportlich, allerdings trotzdem kann man sich das auch mehr oder weniger, wenn man sich wirklich Mühe gibt, kann man sich antrainieren. Also meiner Meinung nach ist Sport schon an sich schon ein relativ wichtiges Fach, weil es ist trotzdem, wenn du in der freizeitlich nichts, keine sportlichen Aktivitäten, nichts machst, wirklich. Und Schule, schulischer Sport, das hat ja mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe oder so, das dort ist eine ganz andere Welt als der Sport in der Schule, ne? Sport in der Schule, Volleyball und so weiter. Im Prinzip sind das alles Freiheitsbeschäftigungen, die man im Sport macht. Deswegen ist Sport für mich mehr wie eine Freistunde. Das ist wirklich, wirklich ein Fach, wo du einfach gute Noten ranbekommst und wirklich deinen Schnitt dadurch einfach wirklich besser aufbessern kannst, wie Werken, was es in der Grundschule gab.
Aber das geht, glaube ich, nicht allen so, ne?
Ja, nee. Aber
andere sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Und ihr merkt es auch schon hier, ne? Laura sagt, Sport braucht man nicht. Ihr sagt, Sport ist total wichtig.
Also ich finde es richtig, dass es Sport gibt. Weil wie gesagt, ohne Sport, also es gibt Leute, wenn man zum Beispiel in etwas größeren Häusern ist, die halt Treppen hochlaufen und erstmal oben mal kurz 3 Sekunden warten, weil die es einfach nicht schaffen. Weil gut, es geht ja jetzt natürlich nicht allen so, aber trotzdem finde ich es wichtig, weil es ist auch wichtig für den Körper, dass man einfach ein bisschen sportlich ist.
Genau. Josa, du sagst es vollkommen richtig, ne? Es gibt für jedes Fach gute, vernünftige Gründe, warum die aufgenommen wurden. Und wir müssen vielleicht ganz kurz mal ein bisschen in die Geschichte schauen, um einfach zu sehen, warum ist die Bildung eigentlich so, wie sie ist? Und was Auftrag eigentlich der Schule ist. Die Schule ist ja nicht allein dafür da, irgendwelche Inhalte zu vermitteln, sondern soll ja auch dazu beitragen, dass ihr am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnt, dass ihr lernt, was heißt es denn, in einer Gemeinschaft zu sein. Ja, darum gibt es ja in Deutschland beispielsweise auch nicht, dass man zu Hause allein Homeschooling machen kann, wie zum Beispiel in Australien oder in anderen Ländern, wo das ja gang und gäbe ist, ne? Und das finde ich auch gut, ja, dass man in einer Gruppe zusammenkommt und in einer Gruppe einfach andere Fähigkeiten lernt als sonst. Und gesellschaftlich hat sich das eben entwickelt, dass man überlegt hat, okay, was brauchen denn die Menschen tatsächlich? Was ist ein grundsätzlicher Notlagen? Und in den Bildungswissenschaften damals, als ich studiert habe, da musste man auswendig lernen, wann die Realschule und wann das Gymnasium entstanden ist. Ich glaube 1838, 39 oder sowas. Ist bestimmt falsch. Ich habe auch ziemlich viele Sachen gelernt, die ich einfach nicht mehr brauche. Die sind da, manchmal profitiere ich noch davon, weil ich einfach bestimmte Sachen habe, aber ich kann den Frust total nachvollziehen.
Ja.
Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wir alle sind ja Teil dieses Bildungsprozesses, auch eure Eltern. Eure Eltern bringen euch ja ganz, ganz wesentliche Sachen bei. Wie funktioniert Familienleben? Was passiert? Welche Bereiche sind dort? Und ich finde, eine ganz wichtige Aufgabe vom Elternhaus und was eure Eltern euch beibringen sollen, ist genau dieses, ich muss an eine Steuererklärung denken. Das ist eigentlich eine typische Familienaufgabe, die man dann dort machen kann und weniger eine Aufgabe, die tatsächlich in die Schule fällt. Und abgesehen davon, mindestens die Hälfte aller Menschen in Deutschland lässt doch die Steuererklärung machen von irgendjemanden. Sei es irgendwie der beste Freund oder der Papa oder Mama oder ein Steuerberater. Also ich glaube, also ich steige durch die Formulare auch nicht. Ja, ich habe 5 Jahre lang Deutsch studiert. Ich weiß überhaupt gar nicht, was da steht. Und dann sieht man sich irgendwelche YouTube-Videos davon an und fragt sich, was ist das? Weil das hat nichts mit, also dieses Deutsch, was dort formuliert ist, hat nichts mit einem Deutsch zu tun, was wir sprechen. Ja, na klar, ich könnte mir jetzt Zeit nehmen im nächsten halben Jahr und wir erklären Beamtendeutsch. Ich weiß nicht, ob wir da so viel Freude dran hätten. Also wirklich gemeinschaftlich. Und ich sehe Deutsch zum Beispiel, hat natürlich die Aufgabe, wir haben Bewerbungen, Schreiben und so weiter. Natürlich die Themen, die euch auch interessieren, wo man sagt, die sind auf jeden Fall wichtig. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Auftrag vom Deutschunterricht ist es auch, zu erklären, was heißt es eigentlich, in unserer Gemeinschaft zusammenzuleben? Was heißt es, auch ein etwas Kulturelles irgendwie zu teilen. Und Kultur ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil von Bildung. Und das ist das im Grunde genommen die Errungenschaft, die auch Goethe und Schiller für die Bildung so ein bisschen durchgesetzt haben. Ja, dass sie gesagt haben, na, einfach nicht nur naturwissenschaftliches Lernen, sondern dazu gibt's auch noch den Geist zu fördern und das Miteinander zu fördern durch Kultur, durch Theater, durch auch Videospiele. Natürlich wussten sie das damals noch nicht, dass es das irgendwann geben wird. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag und super wichtig für jeden Menschen.
Also ich meine, das mit der Steuererklärung, was Sie gesagt haben, ich meine, natürlich stimmt es, das machen nicht mehr viele, aber trotzdem muss das ja irgendjemand machen. Und ich meine, klar, natürlich ist es natürlich auch eine Kostenfrage für viele Menschen. Ich meine, man muss es natürlich auch jemand machen lassen und der, wenn es jetzt nicht der beste Freund ist, muss man eben natürlich auch bezahlen. Und das ist auch für viele Leute natürlich auch so ein Ausschließkriterium, wo sie sagen, ja gut, dann spare ich mir lieber das Geld und schaue es mir selber an. Und dann sind sie wieder in dem Bereich, wo sie sagen, boah, was ist denn das jetzt? Habe ich jetzt wieder wenig Ahnung. Und ich meine, das heißt jetzt nicht, dass wir wirklich jetzt alles richtig bis auf der letzte Kommazahl und alles wirklich komplettes lernen. Aber dass wir schon mal eine gesehen haben. Ich meine, gut, wie gesagt, wir machen das jetzt in WTH. Aber das machen halt nicht alle Schulen. Das ist halt so das Problem.
Ich kann den Wunsch super nachvollziehen, Joshua. Das ist auch wirklich etwas ganz, ganz Dringliches, und das muss man sich wirklich die Frage stellen, und das ist, muss man selbstverständlich auch die Lehrpläne kritisieren. Was brauchen wir eigentlich noch? Und da müssen wir eigentlich viel aktueller sein, als es ist. Ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, von wann die Lehrpläne seid. Ihr könnt ja mal schätzen, wann das letzte Mal der Lehrplan neu gemacht wurde. Sagt einfach mal eine Jahreszahl und dann gucken wir mal, ob das richtig ist.
Boah.
Laura, leg mal los. Was glaubst du? Okay. Wie alt sind unsere Lehrpläne?
Ich denke mal, 2000er wurden die nochmal erneuert oder so.
Nee, ich sag eher.
Da sagst du, ich hätte jetzt gesagt, rein vom Gefühl her, dass ich Lehrpläne von zwischen 2003 und 1997 gewesen wären.
Also da wurden sie tatsächlich erstellt in der Zeit. 2004 ist quasi der aktuelle Lehrplan. Und dann gab es ein paar Anpassungen, aber nur weil in Mathe eine Stunde weggefallen ist oder so, also ja, ganz marginal. Und natürlich muss man sich fragen, 2004, da gab es noch kein YouTube, da gab es noch keine Smartphones, da gab es also von künstlicher Intelligenz überhaupt nicht mehr zu sprechen. Da gab es so viele Sachen nicht, die jetzt eigentlich gesellschaftlich wichtig sind. Und ja, das muss auf jeden Fall angepasst werden. Und ich stimme zu, da kann ganz viel raus aus dem Lehrplan.
Ja, das ist natürlich auch was, ich meine, natürlich, wir lernen halt wirklich, wie Sie gerade gesagt haben, halt nach den alten Dingen. Früher gab es kein Telefon, wo man googeln kann. Oder jetzt natürlich, was jetzt, ich sag jetzt mal, noch vergleichsweise etwas neuer ist, künstliche Intelligenz. Aber das ist natürlich auch sowas, man weiß ja natürlich nicht, wie das wirklich ankommt in der Bevölkerung. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht machen dann in den nächsten 10, 20 Jahren macht dann die Steuererklärung halt die KI oder ich weiß es nicht. Und natürlich weiß man das nicht. Ja, natürlich geht's, aber natürlich macht's auch nicht jeder, weil vielleicht sagen auch viele, ja gut, das ist eine künstliche Intelligenz, die ist jetzt noch relativ neu und dann ist auch nicht alles richtig und wenn ich das dann abschicke und dann ist was falsch und ach, so, dann lasse ich es lieber von jemandem machen. Aber trotzdem finde ich, sollte man auch so ein bisschen auf dem Stand lernen, wie wir, also in dem Stand, wo wir aktuell uns befinden, halt, dass wir etwas mehr mit Google machen oder allgemein mit Telefon, dass wir ein bisschen mehr halt, wie gesagt, einfach googeln. Das sind so Dinge, die macht man halt einfach.
Ja.
Ich meine, keiner wird jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als klassischer Bauingenieur oder Bauarbeiter halt auf der Baustelle stehe und erstmal sein Tafelwerk rausziehen und dann mit dem Block halt mal kurz ausrechnen, wie groß es beim Fenster sein muss. Also halt so solche Sachen halt. Aber so lernen wir halt. Ich meine, gut, es ist richtig, dass man natürlich was auch ein bisschen im Kopf kann und dass man so grob weiß, wie es funktioniert, aber trotzdem, so wie wir es lernen, macht es einfach keiner mehr.
Ja, genau. Also ich stimme dem voll zu. Man muss das, also dass man wirklich den Lehrplan abgleicht und schaut, wie passt das jetzt in die heutige Zeit an. Weil, wie Sie schon vorhin gesagt haben, 2004 gab es Dinge, die es jetzt noch, also die es jetzt gibt, aber damals so gut wie unvorstellbar waren oder nicht vorhersehbar. Deswegen finde ich, also man sollte wirklich da gucken, was nehmen wir in den Lehrplan rein, was sich jetzt der heutigen Zeit gut anpassen kann. So, also was Joshua gerade gesagt hat, Lernen mit KI, was ja an unserer Schule eigentlich schon relativ weit ausgeprägt ist, im Deutschunterricht jetzt vor allem. Es gibt Unterricht, da ist es nicht so, Mathe überhaupt nicht, aber selbst da benutzen wir Programme, mit denen wir trotzdem lernen können. Also wir machen nicht mehr alles mit Stift und Papier, also weiß nicht, wie das letzte hieß für die Matheprüfung, was wir benutzt haben. Studly oder so hieß das.
Studly.
Ja, also selbst in Mathe, also in unserer Schule zumindest, können wir bis jetzt oder ab jetzt künstliche Intelligenz benutzen. Aber an anderen Schulen, wie in anderen Schulen, ist es nicht so. Es sollte auf jeden Fall in den Lehrplan aufgenommen werden, dass man da wirklich dran rumschrauben und gucken kann, wie können wir den Lehrplan mit der heutigen Zeit ausgleichen.
Ich würde da sogar ein bisschen radikaler sein. Ivo, du sagst es, man soll irgendwie das in den Lehrplan aufnehmen. Ich finde, der Lehrplan sollte viel flexibler sein, dass er genau diese gesellschaftlichen Tendenzen aufnimmt und nicht so was Festes, Starres, was irgendwie dann für die nächsten 15 Jahre gilt, wo wir ja gar nicht wissen, was gibt's denn in 15 Jahren für Berufe. Ja, wenn wir jetzt mal anschauen, seit es YouTube existiert, gibt's den Beruf Influencer oder YouTuber. Das hat sich ja keiner vorher gedacht, dass es so einen krassen Boom darauf geben wird, dass Menschen sich hinstellen oder Podcaster, ja, wir sind ja selbst im Podcast gerade, hätte doch keiner gedacht, dass sich das irgendwann so entwickelt, ja.
Der andere Punkt ist aber auch, dass mit den Büchern, die wir zum Beispiel im Deutsch lesen, sind meist so alte Bücher.
Ja.
Die hat selbst meine Mutter noch zu Hause.
Ja.
Und deswegen.
Obwohl deine Mutter bestimmt noch nicht so alt ist.
Nein, aber sie hat trotzdem manche Bücher zu Hause.
Ja.
Da muss ich sagen, ich finde so 7. Klasse Bücher, Löcher, komplett unnötig.
Oh ja.
Buch Nathan und seine Kinder, komplett unnötig. Ja, verstehe ich überhaupt nicht, warum das, also wirklich, das ist schlimm, dass das im Lernplan. Aber dann gibt's wiederum, so Sachen, wie Faust, so. Das sind Bücher und das, ich finde Faust, das ist sowas Zeitloses, das sollte immer im Lehrplan stehen, egal welche Zeit, weil Faust ist, das ist Goethe und das sollte definitiv im Unterricht auch vorkommen.
Das stimmt auf jeden Fall, aber das ist wieder genau das. Man liest das Buch,
ja.
Faust, Vorleser, hat es gelesen, man hat es interpretiert, man weiß, wer was, welche Figuren alles gemacht haben. Dann hat man die das Abitur oder den Abschluss geschrieben.
Dann kommt nur eins dran.
Und, ja, also man bereitet sich. Man liest alle, dann kommt eins dran. Aber dann nach, der Arbeit denkst du, oh, sehr gut, jetzt habe ich alles geschafft. Und dann hast du es gelernt, aber für nichts.
Ja,
also
gut,
aber, ist für nichts.
Aber zum Beispiel in der 7. Klasse andere Bücher lesen anstatt Löcher, weil Löcher war der größte, keine Ahnung.
Das ist der größte Schwachsinn gewesen. Also Nathan und seine Kinder war viel schlimmer, aber...
Ja, also... Absolut.
Aber ich
es gibt Bücher, die sind ganz, ganz furchtbar. Also es gibt auch Bücher, die muss ich vermitteln und das, da habe ich euch vorher auch nicht gesagt. Ich mag die nicht. Einfach nur, wenn ich es vorher schon gesagt hätte, dann hätten wir das nicht zusammen lesen können. Mhm. Hätten wir alle gesagt, ja, also wir quälen uns jetzt hier durch, aber jeder Satz macht wirklich ist kein so großen Schmerz, ja, uns allen, mir ja auch. Also das ist das langweiligste Buch, was ich seit Jahren gelesen habe und ich muss es lesen, genau wie ihr auch. Also ich fühle mich genau wie ihr. Mhm. Ja, nur dass ich noch irgendwie vermitteln muss, ach, das ist schön. Ha, oh, gut, mach mal weiter so. Ja. Ich kann das total nachvollziehen.
Deswegen finde ich es gut, wie wir das bei dem Buch Der Besuch der alten Dame gelöst haben. Also das war ein vielfältiger Unterricht, meiner Meinung nach. Wir haben viel mit KI gearbeitet. Es war nicht so wie Nathan und seine Kinder war Buch, erstes Kapitel lesen, Aufgaben dazu. Das Schlimme war Nathan und seine Kinder, das war eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven immer wieder erzählt und dazu waren es immer wieder Aufgaben, die auch nach demselben Schema waren und so weiter. Das war einfach langweilig, das war...
Du hast irgendwann nicht mehr durchgeblickt.
Genau, also man konnte nicht mehr durchblicken und es hing einem wirklich mal irgendwann zum Hals raus. Bei Besuch der alten Dame war es vielfältig. Wir haben innere Monologe geschrieben, wir haben Interpretationen geschrieben, wir haben viel mit KI auch gearbeitet, was ich ja gerade eben schon erwähnt hat. Also wirklich, das war vielfältig. Und wenn man ein Buch liest und das so behandelt, dass man liest, ich lese, ich kriege einen Zeitraum, in dem ich das gelesen habe, Besuch der alten Dame, das kriegt man in einer Stunde fertig. Das ist jetzt wirklich, das ist ja ein Theaterstück eigentlich. Ja. Und dann dazu solche vielfältigen Aufgaben und so weiter. Das finde ich ist eine ziemlich gute Lösung, wie man Unterricht gestalten kann, wenn man gerade ein Buch behandelt. Also zum Beispiel auch Faust hatten wir jetzt noch nicht, aber das kommt. Und dass man das da genauso mal, also Faust ist ja sicherlich ein bisschen länger, ein bisschen dicker als Besuch der alten Dame.
Das ist es, ja.
Allerdings trotzdem so eine vielfältige Lösung. Es hängt auch vom Buch ab, definitiv.
Aber ich stimme dir voll zu. Man merkt auch, Ivo, dass mir einfach auch der Besuch der alten Dame deutlich besser gefällt als Nathan und seine Kinder. Das hat man auch in der Vorstellung ja in der Klasse gemerkt. Wir haben uns auch viel mehr Zeit für Besuch der alten Dame genommen, weil da einfach auch aus meiner Sicht viel mehr drinsteckt. Ja, man kann also die Claire sich genau anschauen, man kann Alfred sich genau anschauen. Das hat irgendwie alles, die sind irgendwie so unabhängig, die Charaktere voneinander. Ja. Und bei Nathan und seine Kinder, das ist, also die sind alle tröge. Da gibt's keine Figur, die finde ich spannend. Ja, das sind alles so generische NPCs. Ja,
genau.
Also, es ist wirklich, da entwickelt sich kaum jemand, ja, die sind da und dann erzählen die daraus und dann haben wir Recher, die permanent rumjammert und da von ihrem, da diesen diesen Typen da so liebt und sagt, ach Mensch, und schmachtet den so an. Das ist also wirklich ganz furchtbar.
Das ist, ich glaube, das liegt auch daran, dass Nathan seine Geschichte ist keine Geschichte. Nathan und seine Kinder ist keine Geschichte, die man so einfach in die Realität übertragen kann. Das ist ja Besuch der alten Dame, das ist einfacher zu verstehen. Also was heißt einfacher zu verstehen? Das ist einfacher als so menschlich, aus menschlicher Sicht das so zu verstehen. Nathan und seine Kinder ist für mich eher so wie so eine Geschichte, die man sich zum Einschlafen durchliest oder so. Das ist mehr so, das ist so eine Erzählung. Ja, das ist so eine Erzählung. Das ist, ja, das ist.
Ich hab dir jetzt Hörspiel gehört und bin drüber eingebettet.
Ja, ja. Also, Nathan und seine Kinder, das ist eine Geschichte. Das ist so eine Geschichte, die lese ich jemandem vor, ja. Also, wenn jemand mir sagt, ja, kannst du mir bitte was vorlesen, lese ich Nathan und seine Kinder vor, so. Beim Besuch der Dame ist es, da lese ich mich rein und dann gibt's wirklich auch teilweise spannende Stellen und so weiter. Und das Schöne bei Besuch der alten Dame ist ja, dass man das, dass das wirklich auch so real sein kann. Ja. Da ist nicht viel mit so, Nathan und seine Kinder jetzt auch nicht, aber da ist jetzt nicht so viel wie Zauberei und so weiter, sondern es sind ja wirklich so Sachen, es ist ein armes Dorf, da kommt eine Frau hin, die stammt ursprünglich aus dem Dorf, die hat viele Affären gehabt, durch die sie sehr reich geworden ist und jetzt möchte das Dorf unterstützen. Allerdings möchte sie sich auch gleichzeitig rächen an ihrem ehemaligen Liebhaber. Und das ist für mich ist das viel spannender als eine Geschichte, die einfach nur aus verschiedenen Perspektiven gesprochen wird.
Der Stoff ist einfach ein anderer. Ich glaube, der ist einfach deutlich näher, als es einfach Nathan und seine Kinder war. Wobei ja der Originalstoff, den ja Lessing verarbeitet hat in Nathan der Weise, das ist auch nochmal spannender.
Ja, ja, klar.
Weil einfach... Ich bin ja auch ein Dramenfan, ne? Die Personen reagieren direkt miteinander und das ist eben bei Nathan und seine Kinder, dann sprechen die übereinander und das ist immer sehr langweilig. Aber du hast eben auch angesprochen, Faust, der nächstes Jahr kommt.
Mhm.
Der Faust hat natürlich auch ganz viele Elemente drin, die total unrealistisch sind.
Ja, also ja klar.
Er begegnet da dem Teufel persönlich. Vorher schließen noch Gott und der Teufel eine Wette, wer wohl Faust am besten verführen kann. Und das ist natürlich auch schwierig zu übertragen in die Wirklichkeit, obwohl so wie die Menschen reagieren, so reagieren auch wirkliche Menschen, obwohl das Setting ja so ein bisschen Fantasy-mäßig ist, ja. Mhm. Aber das, ich glaube, das macht sehr spannend und ich finde, Faust ist ein wahnsinnig gutes Werk. Sprachlich wirklich ein Hochgenuss, da muss man sich ein bisschen reinlesen, weil das ist natürlich eine Sprache, die sprechen wir einfach nicht mehr.
Naja,
ja, das ist einfach ganz normal. Aber ich glaube, ihr werdet eure Freude dran haben, aber es gibt auch Momente, wo ihr sagt, ach, Hellebord, jetzt schon wieder Faust, wo es dann ein bisschen verzweifeln wird und wo es auch wirklich dann anspruchsvoll wird. Aber ich glaube, das wird ziemlich cool. Und das finde ich das Spannende, wenn wir wieder zurück auf die Ursprungsfrage kommen. Warum machen wir das eigentlich überhaupt alles? Und da finde ich es eigentlich total schön, wenn wir irgendwie in unserer Gesellschaft so sagen, Mensch, es gibt irgendwie ein Werk, das haben wir alle gelesen. Da können wir irgendwie alle drauf berufen, ne? Und das war ja ursprünglich der Gedanke, dass in ganz Deutschland Faust gelesen wird, mittlerweile in vielen Lehrplänen schon wieder raus. Aber das finde ich eigentlich einen spannenden Gedanken, ja, dass man sagt, okay, wir als Gesellschaft entscheiden uns mal, einen Werk zu kennen und können uns darauf beziehen. Und das ist irgendwie das, wir alle haben das in Deutschland gelesen. Das finde ich eigentlich super spannenden Ansatz, ja, und macht irgendwie was Verbindendes. Ja, wir kennen das irgendwie alle. Ja. Sagt keiner mal was.
Ja, doch. ich würde mich dem anschließen. Also das ist so eine Sache gibt so, ich meine, das ist ja jetzt auch kein unwichtiges Werk oder so. Jeder in Deutschland sollte schon mal davon gehört haben und sollte auch schon bestimmt gewisse Textstellen und so weiter kennen. Deswegen ist es vielleicht wirklich, also gerade bei Faust eine gute Idee, dass man das wirklich ich finde es schade, dass das jetzt nicht überall ist, aber so bei Faust würde ich mich wirklich dem anschließen, dass das in jeden Lehrplan reinkommt, dass das jeder so in der Schule einmal gelesen hat, ob das jetzt wichtig später fürs Leben ist, ob man da jetzt Buchhändler wird und jetzt viel empfehlen muss oder ob man das überhaupt nicht braucht in seinem Leben dann später. Unabhängig davon würde ich es trotzdem immer aufnehmen, weil Faust ist einfach, ja, wie sagt man, literarische Kunst, würde ich fast so sagen. Ja, also das ist definitiv was Wichtiges, was jeder auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, gelesen haben muss.
Ja, bei der 7. Klasse zum Beispiel könnte man halt so neue Bücher von der Buchmesse und so lesen, weil kein 7-Klässler liest Faust. Und ich war dieses Jahr auf der Buchmesse und da gab es voll viele coole Bücher, die ich lieber in der 7. Klasse gelesen hätte. Und jetzt habe ich die mir jetzt gekauft und lese die jetzt.
Ja. Was ich aber auch nicht jeder hat Lust auf Bücher, das muss man aber
ja,
auch,
das stimmt. Also. Aber was ich zum trotzdem. Beispiel, was habe ich in der 5., 6., 7. Klasse gelesen, das war Gregs Tagebuch, ja. Dass wenn ich das im Unterricht gehabt hätte, da hätte mir der Unterricht mit Büchern, dann hätte mir das viel, viel mehr Spaß gemacht, wenn ich sowas wirklich gehabt hätte, so wie Löcher oder so. Ja, okay, die Geschichte dahinter ist vielleicht schon, ja, okay, kommst du in ein Bootcamp? Und dort findest du heraus, dass dein Urgroßvater irgendwie einen Schatz vergraben hat und so weiter.
Dem komischen Lippenstift war das doch, oder was?
Ja, irgendwie so.
Und dann, sollten die alle Löcher graben, ja, damit diese Troller da genau, diesen Schatz finden.
Die Chefin von dem Bootcamp, ja. An sich ist das vielleicht, wenn man sich das mal durchliest, worum geht das, ist es vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Ansatz für eine Geschichte, aber es ist einfach grauenvoll geschrieben.
Ich finde es auch wiederum wichtig, überleg mal, wenn wir jetzt so die ganze Zeit Gregs Tagebuch lesen würden,
ja,
oder wir halt Löcher lesen, das ist natürlich eigentlich so, ja klar, ein bisschen soll es uns auch so auf die Prüfung vorbereiten. Ich meine, klar natürlich.
Ja, erstmal aufs Leben vorbereiten, das finde ich, glaube ich, schön, aber vielleicht ist Löcher da wirklich nicht das optimale Buch für euch.
Nein, das stimmt, aber Gregs Tagebuch ist auch von der Schrift her, und das sind ja im Prinzip so kleine Sprechblasen.
Ja, Comic. Ist
ja,
Graphic Novel.
Genau, ein Comic. Das ist jetzt, klar, natürlich kommt man da so ein bisschen ins Lesen rein und dass es einem vielleicht auch Spaß machen kann, aber trotzdem finde ich, sollte man auch so ab der 7., 6., 7., 8. Klasse so ein bisschen mal ein Gefühl natürlich dann auch für die Prüfung dann bekommen, dass man weiß, wie so ein Buch aufgebaut ist, oder was heißt aufgebaut, wie das sich so wirklich anfühlt, das zu lesen und so. Da finde ich schon ganz cool. Gut, die Buchauswahl ist dann halt auch immer so ein bisschen
gut. Aber ich glaube, dass es für Schüler jetzt, es gibt Schüler, die können sich richtig schnell und richtig gut damit auseinandersetzen, dass wenn ich jetzt, ich gebe denen jetzt, weiß ich, Robinson Crusoe, da sind keine Bilder drin, sondern nur Schrift die ganze Zeit. Schönes Buch auf jeden Fall. Aber wenn ich das einem Sechstklässler vorlege, der guckt da rum, wo sind da Bilder drin und so weiter, der weiß gar nicht, was er damit anfangen soll. Also klar, ist schon gut, Leute auf die Prüfung zu vorbereiten, aber dann würde ich wirklich, was Bücher angeht, das wirklich erst ab der 7. Klasse machen, dass man dort solche Bücher liest, wo, also ne, für einen 5., 6. Klässler, die nicht wirklich so gute Aufmerksamkeit, also zum Beispiel ADS oder ADHS haben.
Ich glaube, das
kann ich kein Buch lesen, also mit ohne Bilder zum Beispiel. Also ich kenne das selber, also nicht von mir, aber von befreundeten Leuten. Die haben zu Hause auch nur Bücher gehabt, wo Bilder drin waren. Ich habe dort geguckt im Schrank, was haben die da? Wirklich nur solche Sachen wie so Mitmachbücher oder so, wo du dann so kleine Bildchen im Text hast, wo du dann schauen musst, welches Wort muss da rein.
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr verschieden. Wir haben ja zum Beispiel in der 8. Klasse ja 3 Bücher parallel gelesen. Da hat ja jeder von euch die Auswahlmöglichkeit gehabt. Sogar 4.
Ja.
Erinnere ich mich gerne. Genau, wir hatten ja dort noch eins dazugenommen.
Weiß, kann mich nur noch Dunkelnacht erinnern.
Ja, das Dunkelnacht, genau, das haben einige von euch gelesen.
Das fand ich war zum Beispiel ein gutes Buch. Das fand ich,
ja,
weil das ist auch nicht so ein bisschen ausgedacht, also es Was heißt bisschen, das ist auch nicht ganz ausgedacht.
Basiert auf eben diesen
und,
was Alltägliches gewesen im Zweiten Weltkrieg oder Nachkriegszeiten und so weiter.
Und dann finde ich, ist es auch spannend, wenn du denkst ja so, boah krass, das war wirklich so. Und dadurch fand ich, war das schon ein gutes Buch, aber klar, war natürlich nur 1 von 4. Also ich meine, und dann geht's auch an Leuten, die es vielleicht auch andersrum finden. Die sagen, ja gut.
Heartlands war aber auch ganz gut, also.
Da habe ich jetzt nicht gelesen. Aber und ja, wie gesagt, dann sagen halt auch die einen, ja, okay, das finde ich vielleicht ein bisschen zu brutal, oder ja, halt so Dinge und dann halt, wie hieß das Buch?
Heartland.
Ja, genau, dann lesen sie halt sowas.
Ich habe einfach keine Lust auf das andere Buch, also dachte ich mir so, ja.
Ja, das ist ja so der, jeder soll so ein bisschen seinen Zugang dazu finden, ne? Und da gab es ja auch als Auswahlmöglichkeit, und ich mache das immer, wenn ich die Möglichkeit habe, auch eine Graphic Novel mit als Auswahl zu nehmen, ne? Die natürlich super anspruchsvoll war, ja. Es ist eine Graphic Novel, nur weil Bilder drin sind, heißt es nicht, dass es total leicht ist und der Stoff total leicht ist, ne? Und da haben sich ja 2 Personen rangetraut an Der Duft der Kiefern, und es war ja wirklich auch richtig,
was
richtig
war
anspruchsvoll.
Der Duft der Kiefern, worum ging's da? Was war das für ein Buch?
Ging es nicht um KZ oder sowas?
Auch, also es ging quasi um die Familiengeschichte einer Person, die nach und nach herausfinden wollte, warum eigentlich die Großeltern von nichts wussten. Und je mehr sie quasi dann dort nachgeforscht haben und dann auch die Großeltern immer und auch die Eltern immer seniler wurden, haben sie quasi immer mehr diese Fassade, ich wusste von nichts, aufbrechen können. Und dann haben sie quasi erfahren, was eigentlich damals alles los war.
In welcher Zeit spielt es?
Ja, das Spannende ist, das spielt in verschiedenen Epochen.
Ja, ja.
Also man schaut sowohl zurück auf die Großelternsituation, also noch 33, 34, dann während der Kriegszeit und dann auch in der Nachkriegszeit 66, 67, wo man dann immer schaut, was passiert jetzt an welcher Stelle. Also die Protagonistin entdeckt zusammen mit ihrem Sohn, wie quasi dieser wie alles passiert ist. Also sehr, sehr spannend.
Aber wenn die jetzt nachforschen, wovon wussten die, was passiert ist und haben sich nur gefragt, warum die Großeltern von nichts wussten oder wussten sie selber gar nicht, was passiert ist?
Also es gibt ja, das ist ja so ein bisschen, ich sag jetzt, tatsächlich so Tradition geworden oder im Nachkriegsdeutschland, da gab es viele Menschen, die eine Erinnerungskultur hatten, die sagten, sie wussten von nichts.
Ja.
Und wenn man genauer nachgeforscht hat, hat das natürlich, es ist eine Form von Schutzmechanismus, den man braucht, um diese Grausamkeiten irgendwie verarbeiten zu können und auch verarbeiten zu können, dass man irgendwie Teil davon war. Und ich glaube, da ist es einfach so, dass dann Menschen diese Geschichte so oft erzählt haben, dass sie sie geglaubt haben irgendwann. Und irgendwann kommt das natürlich raus, ja, also da merkt man eben, okay, es ist eben doch nicht. Und wie kann es eben sein, dass ich weiß, ich finde dann in der Schublade meines Großvaters Orden aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie kann das sein? Der war ja nie dabei, ja. Also, ne, das sind komische Sachen, die dann zustande kommen. Und das ist eben auch der Anlass in diesem Buch gewesen. Ich glaube, sie finden am Anfang ein Foto, wo der Großvater eine NS-Uniform anhat. Mhm. Und sich wundern, ich dachte, er war nicht dabei, ja, und so rollen sie nach und nach dieses Thema auf und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Genau. So, wir haben jetzt ganz intensiv über Schule, Schulsystem gesprochen. Mich würde noch was total interessieren, und zwar, wenn wir darüber sprechen, dass Schule ja immer digitaler wird und wir ja auch über das Homeschooling schon gesprochen haben, wir auch über Möglichkeiten gesprochen haben, wie sich digitale Schule entwickelt. Was glaubt denn ihr, wenn ihr jetzt so in die Zukunft schaut oder auch wenn ihr ein bisschen zurückschaut auf die Corona-Zeit, wie wird denn vielleicht Schule in 10, 15 Jahren aussehen, wenn man so an Digitalisierung denkt?
Also ich kann mir das wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht vorstellen, wie das jetzt wird. Also ob man wirklich ausschließlich nur noch KI in der Schule nutzt, das glaube ich nicht. Weil man muss
KI ist ja nicht alles. Also
nein, natürlich nicht. Aber ich denke, es gibt Fächer, die werden gleich bleiben, so wie sie jetzt sind. Mathe zum Beispiel. In Deutsch wird sich ein bisschen was verändern vielleicht, dass man mehr wirklich so Texte mit KI bearbeitet oder so weiter. Ja. Aber auf jeden Fall wird Mathe gleich bleiben.
Das glaube ich auch.
Diese ganzen rechnerischen Fächer wie Mathe, Physik, ne, das wird auf jeden Fall wird das gleich bleiben in der Zukunft. Weil was willst du da großartig mit KI machen?
Biologie auch.
Also Biologie auch, ja.
Also ich fand auch, wir hatten ja jetzt zum Prüfungsvorbereiten hatten wir dieses eine Programm.
Ja. Boah, war das schlimm.
Also ich weiß nicht, aber ich fand es dieses Studly oder wie das.
Studly.
Ja, Studly. Genau. Okay. Und ich fand es ein bisschen irgendwie bedrückend, weil du hast so den Laptop, du hast dann deine möglichen Tasten. Wenn du gut, das klingt jetzt natürlich auch wie, als wäre ich irgendwie 60 oder so. Aber trotzdem, das ist irgendwie ganz komisch, das auf dem Laptop zu machen, weil so auf dem Papier, da schreibst du mal kurz auf ein anderes Papier, rechnest dort mal kurz vor und einfach so ein bisschen zum Schmieren, das hast du auf dem Laptop halt gar nicht. Also ich meine, gut, kommt drauf an, wo du das machst. Wenn du es jetzt in Word machst oder so, dann ist es natürlich wiederum was anderes, dann schreibst du es halt dorthin. Aber trotzdem so auf Portalen finde ich das immer ein bisschen blöd, weil du schreibst so deine Lösung rein und das war's. Du kannst nicht richtig vorrechnen. Das fand ich irgendwie ein bisschen bedrückend. Aber wiederum natürlich so, wie wir es immer mal in Deutsch machen mit der KI oder halt wie wir die iPads nutzen, finde ich schon gut.
Ich glaube, dass Fächer in der Zukunft teilweise auch an Relevanz verlieren oder abgeschafft werden oder so.
Manche Fächer werden vielleicht auch keine Noten mehr haben.
Ja, oder nicht mal abgeschafft, aber die werden so wenig Relevanz haben, dass Noten abgeschafft werden. Ich glaube, dass zum Beispiel irgendwann sich viele, viele Schüler dagegen wehren, dass Kunst benotet wird. Mhm. Weil du kannst ja so, Kunst kann man eigentlich nicht bewerten. Es hat jemand eine Bananenschale mal an die Wand geklebt und für 50.000 Euro verkauft und danach die Banane gegessen. So.
Ja.
Und also wenn ich das in der Schule machen würde, dann würde ich da definitiv eine 5 bekommen oder eine 6 bekommen, weil das ist absolut
Schwachsinn. Weil da sagt die Lehrerin, das kann ja jeder.
Ja, das kann ja jeder. So. Theoretisch könnte ich mir auch so einen Pappkarton nehmen, dann rede ich da einmal rein, dann ist da ein Loch drin und fertig ist.
So. Ich möchte eine ganz kurze Episode erzählen, Ivo, weil du hast mich da an eine spannende Geschichte erinnert. Ich war im Kunstmuseum im Nationalmuseum in Kopenhagen, also von Dänemark, klar. Mhm. Und dort habe ich ein Bild gesehen, und zwar war das gemacht aus Kotze. Also da hat jemand quasi, der hat quasi auf die Leinwand erbrochen.
Mehrfach immer.
Gehabt, ja? Offensichtlich muss er irgendwie verschiedenfarbige Substanzen vorher getrunken haben, und dann hat er quasi die erbrochen. Und das war das Kunstwerk, das, wo man sich natürlich wirklich fragen muss. Also
so. Da, aber es gibt da ja wirklich
mein Kunstverständnis ein bisschen
aber
auf.
Aber es gibt ja wirklich Leute, die sagen, boah, das finde ich gut, das ist ja. Weil der aber hat ja trotzdem irgendwie hat es ja trotzdem
die verkaufen ist erfolgreich für ein paar tausend.
Ich verstehe es noch nicht. Mehr. Ja, warum? Also wenn das irgendwo im Museum hing, ist das eine, aber warum soll ich mir sowas für zu Hause kaufen? Erstens, es sieht nicht wirklich appetitlich aus. Wenn ich mir das in mein Wohnzimmer hinhänge, es
sah tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Nee, es sah wirklich nicht so schlecht aus. Das hatte so ein bisschen was so von Wellenform oder sowas. Wahnsinn. Also es war jetzt nicht irgendwie bröckelig oder so.
Okay.
Es war
ja, schon trotzdem sehr, nicht.
War schon sehr flüssig.
Aber riecht es nicht etwas streng irgendwann?
Ich glaube, das wurde bearbeitet hinterher irgendwie mit einer Lackschicht oder so drüber. Also hat nichts, also hätte da nicht drunter gestanden, dieses Bild wurde mit erbrochenem
hat jemand hingereiht.
Genau. Dann glaube ich, dann wäre man, glaube ich, an dem Bild auch vorbeigegangen, weil wenn man dann sieht man das und sagt, naja gut, das sind irgendwelche komischen Wellen, gehe ich jetzt vorbei. Und ich glaube, dadurch, dass das eben diesen Untertitel hatte, sind wir stehen geblieben bei diesem Bild. Ja, ist irgendwie komisch. Ja, ich bewerten ist natürlich immer eine Geschichte. Also ich bin da immer hin und her gerissen. Am liebsten würde ich eine Schule ohne Noten haben.
Ja. Aber da muss man wieder sagen, man braucht diese nicht zwingenden Noten, aber man braucht auf jeden Fall eine Bewertungseinheit, dass ich weiß, was kann ich und was kann ich nicht. So, wenn ich jetzt angebe,
sehe ich genauso.
Wenn ich jetzt so Noten nicht zwingen, so, am Noten sind am Ende auch nur Noten, die deinen Schnitt bestimmen und entscheiden, ob du mit dem Schnitt jetzt weiter irgendwas Erfolgreiches machen kannst oder ob du es jetzt das Jahr nochmal machst oder ob du komplett drauf scheißt, so. Das finde ich, ist auch ein bisschen so das Problem, dass wenn ich eine Beeinträchtigung habe, wie zum Beispiel LRS oder so, dass man da, das spiegelt sich in den Noten teilweise. Ja. Und dazu muss man sagen, dass jetzt zum Beispiel Therapiestunden für LRS und Dyskalkulie, um das wieder in den Griff zu bekommen, braucht man erstens sehr, sehr lange und die sind sehr teuer. Also wenn man das nicht vom Jugendamt bezahlt bekommt, sind die wirklich sehr, sehr teuer, diese Therapiestunden. Und das, wenn man nicht zur Therapie geht, Leute, die kein Geld dafür haben oder das Jugendamt das nicht zahlt, und wenn die da nicht hinkriegen, dann wird das halt auch nicht besser. Und das spiegelt sich dann teilweise auch in den Noten wieder. Und diese Noten sind irgendwo nur Noten, aber irgendwo sind sie auch wichtig, dass man schulisch weiterkommt, schulisch vorankommt.
Ja, ich finde auch, wie gesagt, es ist ein wichtiger Ansporn. Also ich finde zum Beispiel, so das Beste ist zum Beispiel eine Freiarbeit. Man hat jetzt eine Freiarbeit, wo man sagt, ja, okay, das muss ich machen, es wird eh nicht benotet, dann ist es so ein bisschen...
Ja, wir gehen raus aus dem Raum, gehen Brawlstars spielen oder so.
Genau, wir gehen raus, spielen ein bisschen Fußball oder vielleicht irgendwas anderes, aber das sind halt so Dinge, wo man sich so denkt, ja gut, okay, ich muss jetzt eh nichts machen. So vom Ding her, wenn ich halt nichts habe, dann ist das halt mein Problem. Wenn ich das jetzt so, dass wirklich jetzt meine ganze Schullaufbahn hätte, ich glaube, ich würde damit nicht zurechtkommen. Aber es ist natürlich unterschiedlich. Ich bin so gewohnt. Das ist ja mit ganz vielen Leuten so, wenn die gewohnt sind, dass sie halt immer schwarze Klamotten tragen sie halt immer schwarze Klamotten. Ja. Oder halt so ist es halt bei uns mit Noten. Wenn halt, gut, erste Klassen gibt es keine Noten. Aber wenn es jetzt wirklich so deine ganze Schullaufbahn halt gesagt, also gibt es halt keine Noten, dann kommst du da, glaube ich, auch schon zurecht. Aber trotzdem würde halt bei mir so dieser Ansporn.
Genau, auf jeden Fall.
Danke, Joshua. Laura, was sagst du zu Noten? Gut, schlecht?
Ja. Also manche Fächer bräuchtest du wirklich nicht. Also Musik, Kunst. Musik, nicht jeder kann singen. Hm. Nicht jeder kann ein Instrument spielen. Kunst kann man nicht bewerten. Also ich genauso wie Ivo, weil habe ich das Bild aus dem Film Mein bester Freund im Kopf, wo diese drei Punkte da drauf waren. Was für, keine Ahnung, 55.000. Da dachte ich,
war das das mit dem
mit dem Nasenbluten?
Ja.
Und also Sport, nicht jeder ist sportlich. Brauche ich mir nur meine kleine Schwester angucken. Hat in Hochsprung eine 5 bekommen, weil sie diese Stange mitgerissen hat. Und dann wird das halt als 5 bewertet. Wo ich mir denke, nicht
mehr kommt. Ich habe in Seilspringen eine 6.
Na gut, da muss man, kommt oder man nicht wenn durch, ich mir jetzt
ist halt so
Hochsprung, ne, das ist das eine Ding, muss man sich mal Aaron anschauen. Der bekommt da jetzt extra Einheiten, wie er springen muss. Irgendwo ist schon lustig, aber irgendwo ist es dann halt auch das Problem. Ne? Wenn ich nicht groß genug bin, wenn ich angenommen, ich bin 9. Klasse, ich bin, weiß nicht, wie groß Aaron ist, aber angenommen, ich bin jetzt mal 1,40.
Ja.
Dann kann ich nicht über
schon ein bisschen kleiner.
Kann ich nicht über eine Stange springen, die 1,30 Meter weit oben ist oder sowas.
Ja.
Das geht mir ja dann bis hier, weiß ich nicht, ob
genau.
man das
hinkriegt. Muss ja, genau.
Man, es fehlen ja auch, es fehlt ja auch die Kraft dann in den Beinen da hochzukommen.
Ja, ich glaube, das, also wenn man sich jetzt Noten mal genauer anschaut, weiß in welchen Auftrag haben die Noten? Ich glaube, das ist einfach, das muss überdacht werden, das Konzept.
Ja, ja, klar.
Ursprünglich, ich glaube, war es einfach so, dass viele Ausbildungsbetriebe haben sich halt gesagt, okay, wann kann irgendjemand zu mir kommen, ja? Und dieser Auftrag ist von den Ausbildungsbetrieben in die Schule gewandert, nämlich rauszufinden, können die es schaffen oder nicht. Jetzt haben aber die Noten ein riesiges Problem, denn sie sind total subjektiv. Egal, je objektiv, also ich kann das möglichst objektiv machen, trotzdem ist es so, dass ihr in meinem Unterricht andere Noten kriegt, als wenn jetzt eine andere Lehrkraft davor stehen würde. Und das kann man gar nicht verhindern. Ja, das ist etwas ganz Normales. Und genauso gibt es Schulen, wenn man da den Notendurchschnitt 2,0 hat, ist man richtig gut. Und dann gibt es Schulen, wenn man da den Notendurchschnitt 2,0 hat, dann war man echt schlecht.
Ja,
und das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und dieser Auftrag, was sagt diese Note aus? Was sagt eine Note 3 Mathe eigentlich aus? Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Kann ich das? Ja.
Also mit einer 3 in Mathe wäre ich zufrieden.
Ja, ich auch.
Aber was sagt das eigentlich aus über euch? Ja, heißt das, ihr könnt Prozent
das sagt
Rechnung
halt, dass du halt die Hälfte hast.
Ihr wisst die Grundlagen nicht. Also das ist wirklich, bei dem einen kann das bedeuten, ihr habt einfach nicht geschafft, irgendwie diese super krass schwere Rätselaufgabe am Ende der Klassenarbeit zu schaffen, die irgendwie 90% der Aufgabe ausmachte oder der Klassenarbeit ausmachte. Und bei anderen sagt es aus, naja, ihr habt jetzt wirklich die Grundkenntnisse auch gar nicht erreicht. Und darum, ich glaube, dass eigentlich ein Zukunftsmodell ist, dass Ausbildungsbetriebe, auch Universitäten, und da geht ja auch die Tendenz hin, wieder selbst Aufnahmeprüfungen machen. Also gerade jetzt große Betriebe, große Automobilkonzerne, die machen es ja auch schon so, machen eigene Tests, um rauszufinden, was heißt eigentlich diese Note dahinter, ja. Und ich finde es auch gut und finde es auch richtig so. Und es würde so ein bisschen den Druck aus der Schule nehmen und dann vielleicht auch ein bisschen interessengeordneter Unterricht möglich ist. Ja, es gibt viele so spannende Sachen, von denen ihr sagt, Mensch, die sollten im Unterricht da sein, die aber leider nicht vorkommen. Ja. Oder Laura, gibt es Sachen, die du gerne im Unterricht behandeln würdest?
Na ja, das dran, was halt drankommt. Und Mann, ich weiß halt nicht, was da noch drankommen.
Na, vielleicht können wir ein bisschen mehr Harry Styles machen.
Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn ich bin wirklich, also wenn Musik jetzt wirklich die nächsten Jahre so bleibt, wie das jetzt ist, dürfte meiner Meinung nach, wird der Lehrplan in Musik definitiv immer gleich bleiben, meiner Meinung nach. Dass
ja,
man sich wirklich
verändert sich
dass man sich
das
wirklich, es ist mir egal, ob sich Popmusik verändert oder nicht,
aber alles wirklich,
aber nicht dass man sich wirklich ab der ersten Musik, die man in der fünften Klasse lernt, sich wirklich dranbleibt, wie funktioniert das mit dem Jazz und so weiter. Ich bin wirklich der Meinung, wenn ich Jazz durch irgendwas anderes austausche, angenommen, ich lerne jetzt in der 9. Klasse nicht mehr, wer war Louis Armstrong und so weiter, sondern ich lerne jetzt in der 9. Klasse, wer ist Harry Styles, was war One Direction,
ja.
So, dann würde ich da Musik wirklich schwänzen. Also
aber
da hätte ich wirklich gar
Sachen,
keine Lust mehr
jetzt,
drauf.
Es gibt auch ein paar Sachen, die man jetzt mittlerweile in Musik hat, wie zum Beispiel, das war, welche Klasse war das mit? Wie hieß sie? Frau Hildebrand.
Boah.
Wo wir Keyboard gemacht haben.
Wir hatten zum Beispiel, das Thema Orchester.
Ja.
Wie ist ein Orchester aufgebaut?
Ja.
Wo ich mir so denke, okay, das ist jetzt wieder das, ich lerne das jetzt für die Arbeit, dann habe ich dort, wenn es gut läuft, eine 3, eine 2.
Und das braucht man dann nie wieder.
Und dann war's das.
Ja,
ich glaube, ihr hört sehr viel mehr Orchestermusik, als euch das eigentlich klar
das
ist.
Stimmt,
ja,
aber
das
trotzdem
stimmt schon. Auf jeden Fall, aber auch bewusst eigentlich, zum Lernen zum Beispiel.
Aber wenn man so denkt,
aber
ich glaube einfach in Filmen und Serien und so weiter. So, ja, jetzt Filmmusik, also ich meine, so ein Orchester, ich meine, das ist ja unglaublich stimmungsvoll, ja, was man
aber
damit alles erzeugen kann.
Dann müssen wir aber auch so denken, ich meine, jeder Zweite fährt ein Auto, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Zweite weiß, wie ein Motor funktioniert. So ist es ja auch.
Aber auch im Lehrplan übrigens.
Also, ja, aber das ist witzlos. Also wir haben das ja in Physik gehabt.
Ja.
Ich meine, ich kenne mich da, also ich würde jetzt sagen, dass ich mich da einigermaßen ganz gut auskenne, weil mir macht das Spaß. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass das viele Leute jetzt eigentlich nicht können. Ich meine, gut, so ist es bei mir vielleicht beim Orchester, vielleicht Max, Laura oder was weiß ich wer.
Ich kann jetzt zumindest sagen, ja, wie ein Orchester aufgebaut ist.
Was sollen wir eigentlich alle lernen? Ne? Was ist eine Allgemeinbildung? Woher fängt das an oder auf? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, die Hauptstadt von Deutschland sollte man kennen.
Ja.
Berlin, das aber das ist ja eine Sache, die lerne ich nicht in der Schule. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Sowas sollte ich wissen, bevor ich in die das Oberstufe komme. Das lernt man von den Eltern. Ja, sowas lerne ich zu Hause. Ich schaue irgendwo ein Video, da stehen 5 Jugendliche, kommt jemand auf die zu, macht eine Straßenumfrage. Ja, wie viele Bundesländer hat Deutschland? Dann kommen da Antworten, was ist der größte Schwachsinn?
Ja.
Die sagen, wie viele Bundesländer hat Deutschland?
19.
Das Mikro würde ich sagen, die 25.
Ja.
25, 3 Bundesländer oder so. Das ist ja wenn man sowas nicht weiß, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen, wo war mein Gehirn, bevor ich in die Oberstufe gekommen bin? Dass Deutschland 16 Bundesländer hat, dass die Hauptstadt Berlin ist und so weiter und die Namen der Bundesländer,
sollte
man wissen. Dass es früher mal West- und Ostdeutschland gab, das sollte man spätestens in der 5. Klasse wissen, dass es sowas gibt. Ich meine, wir haben Leute in der 6. Klasse gehabt. Ich nenne jetzt keine Namen, aber das war 9. Klasse, da wurde gesagt, ja, ist die chinesische Mauer nicht mit der Berliner Mauer verbunden, sowas. Aber
sehr lange Mauer,
in der 6. Klasse, und das sind Sachen, die sollte man wissen, weil das ist deutsche Geschichte, auch wenn es wirklich ein grausamer Abschnitt war von der deutschen Geschichte, das Dritte Reich. Aber wenn ich 6. Klasse bin, dann sollte ich wenigstens wissen, von wem ging das aus. Also wir haben eine Diskussion geführt, ich weiß nicht mehr, wie das angefangen hat, wir haben eine Diskussion über das Dritte Reich geführt. Oder was heißt Diskussion, sondern wir haben einfach drüber geredet, wie schlimm das damals war, was passiert, was heute definitiv nicht nochmal passieren darf. Und dann wussten Leute nicht, wer die Person war, von dem das Dritte Reich ganz aus. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt
sehe. Wann haben wir die Diskussion überhaupt geführt? Wann haben wir die Diskussion geführt?
Du warst nicht dabei, das war nichts, was mit dem Unterricht zu tun hat, sondern das war was Privates. Aber das ist,
bisschen traurig.
Ich habe es mit der Banknachbarin geführt und ich muss ehrlich sagen, du weißt nicht, wer der und der ist, habe ich gefragt und die so, wer ist das und so, weißt du?
Kann die Person was dafür, ist ja eine wichtige Frage.
Nein, ja, bestimmt nicht, also, aber das sind auf jeden Fall so Dinge.
Das lernt man von Eltern.
Ja, das lernst du. Meine Oma, die hat mir jetzt zum Geburtstag immer noch das Buch der großen Weltgeschichte geschenkt.
Ja.
Weißt du, und dafür musst du ja nicht mal was machen. Du kriegst solche Dinge, kriegst du im Laufe deines Lebens einfach so mit auf den Weg. Du bist im, ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Leuten, als ich damals in dem Alter war von 5 bis 6 Jahren, ich immer noch mit wahnsinnig für, 5 bis 6 Jahre, eigentlich jetzt immer noch wahnsinnig für Geschichte interessiert. So.
Ja, ja.
Und also wirklich, ich glaube, so Sachen, die fand ich todeslangweilig, wie zum Beispiel Entstehung von Mensch, Urmenschen und so weiter, ja, Neandertaler und so, das fand ich langweilig.
Und so.
Wobei ich Rom ganz
cool. Rom war cool.
Rom ist cool.
Aber das Fachgebiet, wo ich mich am meisten ausgekannt habe, wo ich mich wirklich am meisten für interessiert habe, war wirklich die Zeit, die Kaiserzeit.
Ja.
Ab der Kaiserzeit, vielleicht noch Napoleon, Völkerschlacht und so, aber ab da wirklich aufwärts bis zum Ende der DDR, dass diese Kaiserzeit, das Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg, auch so alles in diesem Abschnitt mit drin. Das war wirklich das, mit dem habe ich mich am meisten auseinandergesetzt. Und selbst da habe ich in den Büchern von meinen Großeltern rumgeschaut, was gibt's dort drin. Also wir hatten viele, viele Bücher da, wo wirklich viel beschrieben war. Ich habe nachgefragt in meiner Familie. Mein Opa hat mir viel gezeigt, viele Relikte noch aus den alten Zeiten, dadurch, dass ich auch diverse Familienmitglieder da, die da damals ansässig waren und auch wirklich überzeugt waren, teilweise. Mehr gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber wirklich, dass man sowas haut, ich war ja auch teilweise in diversen Konzentrationslagern und so weiter, dadurch, dass mich
also Gedenkstätten so, jetzt.
Den Gedenkstätten, genau. Sowas machst du automatisch eigentlich. Wenn du wirklich so ein Thema hast, was dich interessiert, was dann später so Nebenfächer, ich habe mich in der Grundschule immer geärgert, dass es Geschichte nicht als Fach gibt in der Grundschule.
Aber ich glaube, da sollte eigentlich Schule hingehen, nämlich dieses Interesse, was du auch persönlich hast, das zu fördern und zu sagen, warum nicht das weitermachen, ja?
Weil das ist dann wiederum, du hast in der Kindheit viel, wo, wie gesagt, wie bei Ivo halt jetzt viel Geschichte.
Ja.
Dann machst du es in der Schule und dann wirst du in der Regel, also denk jetzt zum Beispiel auch dann in deinem Berufsleben dann halt auch irgendwas mit Geschichte machen, weil du hast halt viel darüber halt gelernt, weißt darüber viel, das macht schon.
Ja.
Wo ich nochmal drauf eingehen wollte, was ich am Geschichtsunterricht jetzt speziell ändern würde, wären, dass man nicht, klar, deutsche Geschichte und so weiter, das ist wichtig. Ne, dass man von der 5. bis zur 9. Klasse lernen wir ja, weil ab 10. darfst du ja abwählen, Geschichte, Geografie oder GK, eins von den dreien. Und da lernst du alles, was ist passiert zwischen Steinzeit und der Gegenwart jetzt. Also Rom, Mittelalter, Kaiserzeit, so weiter.
Französische Revolution.
Und Französische Revolution, genau. Und ich finde aber, wenn man das alles nicht mehr hat, dann wird in der 10., ich habe Geschichtslehrer drüber geredet, wird in der 10. gesagt, ja, wir behandeln alles nochmal und so weiter, weil Geschichte ist ja dann nicht mehr für alle da in der 10. Und ich finde aber, wenn man in der 10. dann alles schon durch hat, bis zu dem Ende, also Ende DDR und so weiter, wo wir in der Gegenwart angekommen sind, ich finde, da sollten dann solche Ereignisse schon an einem Zeitstrahl aufgebaut, aber die Ereignisse stattfinden, die nicht viel mit der deutschen Geschichte, zum Beispiel, was ich zum Beispiel spannend fände, wäre Pearl Harbor oder Hiroshima oder sowas. Das hat ja
der Twin Towers.
Ja, das hat ja auf jeden Fall was auch teilweise mit der deutschen Geschichte zu tun.
Ja, auf jeden
Fall. Zweite Weltkrieg ging ja von Deutschland aus. Allerdings, das sind keine Sachen, die wir so im Geschichtsunterricht jetzt behandeln würden. Und das würde mich zum Beispiel, oder was Laura gerade gesagt hat, Twin Towers, 9/11 oder sowas. Das sind solche Sachen, die...
Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr mit USA noch dran kommt.
Es gibt so viele Leute, die auch sagen, dass 9/11 am 9.11. war. Zum Beispiel sowas.
Das
habe ich schon oft gehört.
Das ist ja, das 11.9.
Ja, deswegen. Ja, das gibt's halt viele Leute, die wissen das nicht. Also oder weil
es amerikanisch, bei dir schreibt es andersrum.
Ja, aber daher wissen ja einfach Leute nicht, wie das so ganz genau abgelaufen ist. Das finde ich auch, das ist halt sehr großes Ereignis, was leider passiert ist. Aber trotzdem hat man es halt in Geschichte einfach noch nicht. Und ich meine, die Geschichte, die wir haben, Geschichte ist auch morgen, gestern. So, ja. Geschichte ist auch halt auch gestern.
Ist auch heute, vor 2 Stunden, ja. Je nachdem, was passiert.
Ja.
Ne? Also ich gucke jetzt in die Runde, als 9/11 war, das war ja alles ein einsteigendes Erlebnis, ja. Also man ist ja.
Meine Mutter sagt bis heute noch, sie weiß ganz genau, wo sie da war. Also,
ja, alle. Das wissen wir alle, weil das ein super krass einsteigendes Erlebnis war. Es war auf allen Kanälen, da gab es ja kein YouTube oder sowas, wo du sagen kannst, okay, ich suche mir jetzt aus oder irgendeine Streaming-Dienste, sondern es gab nur lineares Fernsehen. Aber alle linearen Fernsehformate waren auf 9/11 gestellt. Ja. Es gab nur noch das.
Durch diese Einhaltung.
Genau. Es gab in allem Radios gab es das nur noch und jedes Gesprächsthema ging auf einmal darüber und es war das nur noch dieses Thema, ja, für eine gewisse Zeit. Und das war super einsteigen, weil man wusste, krass, jetzt ist etwas ganz, ganz Schlimmes passiert, wo auch ganz viele Ängste auf einmal da waren. Ich war damals, muss ich kurz überlegen, ich war damals 12 Jahre alt und ich weiß noch, wie mein Vater dann sagte, als wir zusammen, also wir haben am Anfang geguckt, war um 3 oder um 2 ungefähr nachmittags bei uns. Dann wurde auf einmal alles umgestellt. Ich habe ja früher, bin nach Hause gekommen, mal ferngesehen. Und da wurde auf einmal alles umgestellt. Also meine ganzen Anime-Serien und Pokémon und so weiter, was ich alles geguckt habe, gab es nicht mehr, sondern ich durfte nur noch 9/11 dann schauen. Und dann sind wir runtergegangen, weil es gab ja nur noch ein Fernsehprogramm. War ich bei meinen Eltern und da sagte mein Vater, das bedeutet Krieg.
Ja.
Und da hatte ich richtig Angst. Ja, also als 12-Jähriger. Ja. Ne?
Also ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber so eine ähnliche so ein ähnliches Denken, so eine ähnliche Situation hatte ich am 24. Februar 2022, wo Russland die Ukraine angegriffen hat. Zu dem Zeitpunkt war ich im Urlaub. Ja. In den Winterferien war ich irgendwo an der Ostsee und ich war im Ferienhaus und wir hatten da zwei Wohnungen quasi und eine hatte ich für mich alleine und dort habe ich mir natürlich ausgenutzt, dass ich die Tür draußen ab, die Terrassentür abgeschlossen und habe Fernsehen geschaut.
Ja.
Und dann durchgeblättert. Das war nicht so, dass es so eine Einmeldung war, das ist auf jeden Programm nicht, aber ich bin durch die Sender gegangen, weil ich nichts gefunden habe. Und dann auf einmal habe ich Olaf Scholz im Fernsehen gesehen, wie er dort geredet hat, ja, in Europas Krieg, Russland die Ukraine angegriffen haben. So, das war erstmal so ein Moment, so habe ich jetzt erstmal gedacht, okay, ja, wusste ich nicht, wie soll ich jetzt darauf reagieren.
Ja.
So, dann bin ich rübergegangen zu meinen Eltern, habe mit meiner Oma darüber gesprochen und so weiter. Die hat gesagt, oh, ich habe gehofft, dass das nicht genau in der Woche passiert, wo wir im Urlaub sind. Und dann war das erstmal so eine Zeit, so habe ich erstmal so überlegt, ja, wie gehe ich jetzt damit um? So, ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen, der hat gemeint, so, ja, die Ukraine und Russland, das sind ja zwei verschiedene Welten. Also Russland wird in den nächsten 2 Wochen definitiv dort einmarschieren, die werden Kiew besetzen und die werden den Präsident stürzen und irgendwie die Ukraine einnehmen. Und jetzt ist seit über 2 Jahren dort Krieg.
Ja,
so, ne? Und also ich habe gedacht, dass das schnell dort vorbei, also dass Russland wirklich schnell die ganze Ukraine einnehmen wird. Aber mittlerweile ist das ja also wirklich schon seit über 2 Jahren Krieg dort. Und
das war ja auch eine große Rede von Atomwaffen.
Ja, ja, genau.
Das war ja das, was auch
aber
echt das Angst war ja das Problem, wo dann Polen auch Angst bekommen hat.
Was ich
Ja, und das ist auch Deutschland ein bisschen.
Oder was?
Also was ist ein bisschen?
Oder was interessant
ist. Ich glaube, die ganze Welt.
Ja.
Sondern wirklich dieser Moment, es war, ich weiß es noch ganz genau, nach diesen Ferien sind wir direkt, die Woche danach sind wir auf Skifahrt gefahren.
Ja.
Und es ist ja so, du, in den Ferien passiert was und das verarbeitest du die ganzen 2 Wochen und hast niemanden aus deinem Freundeskreis, mit dem du darüber sprechen kannst. Zumindest war es bei mir so. Und dann bin ich danach in die Schule und das ist krass gewesen. Das war ein Raum, da haben sich alle 3 Klassen gefunden zur Skifahrt und jeder einzelne Schüler, weil die in den Ferien niemanden hatten, mit dem sie reden konnten, außer deren Eltern, hat über Russland-Ukraine-Konflikt gesprochen. Wirklich jeder, ich war dann an jedem Tisch, jeder hat dort drüber geredet. Das ist krass. Auch der Bus, die Fahrt da, komplett voll gewesen.
Und das ist wieder so ein wichtiger Punkt, wo ich finde, sollte man wieder aufs Schulsystem ein bisschen gehen. Weil ich finde, Geschichte ist ja, wie gesagt, so, es entwickelt sich einfach weiter. Und das sind so Dinge, die muss man, oder was heißt muss, ich finde, sollte man dann in den nächsten Generationen dann einfach lernen, dass das, einfach wissen, dass es das passiert ist. Genauso wie Corona. Ich meine, so ein Ereignis gab es, glaube ich, noch nie, dass es wirklich so...
Die Pest halt, ne? Oder
ja, aber das war aber trotzdem mal Corona wieder anders.
Ja, ich glaube, dass die Besonderheit gerade bei Corona war, das ist ja also wirklich global,
ja, wirklich weltweit
nochmal eine ganz andere Geschichte war.
Ja.
Das heißt, gerade durch einen internationalen Flugverkehr, auch durch Frachtverkehr, verbreitet sich das Virus ja viel schneller, als es jetzt im Mittelalter die Pest war. Und
es hat ja wirklich, die ganze Welt innerhalb von 2 Wochen einfach verändert. Ja. Es waren alle zu Hause, es gab keine Schule. Überleg mal, wann gab es das letzte Mal Homeschooling in digital, also dass jeder einen Laptop hatte und das gab es ja auch nie so richtig.
Das war
wirklich nicht so richtig davor. Fünfte Klasse haben wir das noch übers digitale Klassenbuch gemacht.
Ja. Und genau,
dann gegen Ende 5. Klasse ging es dann auf MS Teams über.
Ja, genau.
Ja, 5. Klasse im ersten Lockdown gar keine Livestreams gehabt, soweit ich mich erinnern kann.
Nee, hatten wir nicht.
Also wir hatten wirklich nur Aufgaben gemacht. Und das hat mich auch dazu veranlässigt, dass ich diese Aufgaben teilweise in verschiedenen Fächern, wie zum Beispiel Kunst, Musik und so weiter, nie gemacht habe. In dem Zeitraum gemacht, in der 5. Klasse hast du ja viele Fächer, die du dann später erst dazu bekommst, noch nicht, wie Physik, Chemie und so weiter. Ja, das hast du ja nicht.
GK kriegen wir noch, ne?
GK kriegst du in der 7. WTH, das hast du alles nicht in der 5. Das heißt, WTH ist ein weiteres Hauptfach. Das ist ein Hauptfach, was ich nicht machen musste in der 5.
Ja.
Ich habe in der 5., soweit ich mich erinnern kann, hauptsächlich Mathe und Deutsch gemacht.
Hm.
Im Lockdown und dann meistens halt noch ein Fach, wo ich mir gedacht habe, ja, cool, das macht jetzt bestimmt Spaß, wenn ich das mache.
Aber wie gesagt, es hat einfach wieder alles verändert, auch die Zeit danach, wo das ein bisschen sich gelockert hat, dann war die Klasse halbiert, da war eine Klasse im Klassenzimmer, die andere saß am Laptop.
Ja.
Und dann gab es auch die Zeit mit Masken, da gab es ja Masken, dann gab es, also das war ja...
Und die regelmäßigen Tests nicht vergessen.
Ja, jeden Tag. Dann die Tische sauber machen.
Tische.
Und da gab es dann richtig Lacken, wenn man das nicht gemacht hat.
Ja,
also, und das sind ja so Dinge, und das war schon echt krass.
Also es waren ja ganz viele Geschichten, ja.
Ja.
Was das für uns als Schule bedeutet hat, wenn jemand auf einmal Corona-positiv war. Ja. Das war ja ein riesen
Aufwand. Das war geisteskrank, da haben alle Angst gekriegt.
Also es war auch so, ja, wir mussten dann extra Raum bereitstellen, wo dann jemand wartet, wo aber dann jemand mit FFP2-Maske natürlich wartet, weil da hast du ja auch Angst, ja, wir haben ja kaum Kollegen gefunden, die da oft mit dem Kind
und niemand hat zusammen warten. Das war ja ganz neu.
Ja, genau, und es war ja auch total kalt. Ja, also man kann nicht sagen, okay, ihr geht jetzt raus und stellt euch einfach draußen hin, also schneidet oder so, ja. Es war ja wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann findet man jemanden, der sagt, ja, ich setze mich jetzt hier zu dem Corona-kranken Kind rein.
Ja,
ja, also das trotzdem die Aufsichtspflicht zu bewahren, also das war.
Ich hatte ja auch mal einen Test, ich meine, der konnte ja, ich weiß nicht, waren es 15 oder halbe Stunde, wie lange?
15 Minuten.
Ja. Und ich hatte auch einen Test, der hatte, war am Anfang erstmal 2 Striche. Und ich habe das ja natürlich unserem Klassenlehrer gesagt, dann haben mich dann auch alle Schüler angeschaut und dachte so, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas wahrscheinlich.
Hm.
Es war, wie gesagt, ganz, ganz komisch. Und gut, dann zum Schluss war ich dann negativ nach den 15 Minuten, aber es ist trotzdem ganz komisch, die schauen alle an und du bist dann direkt wieso hat der Schaum einfach?
Genau, alle rücken so ein Stück zur Seite.
Ja. Der andere Punkt ist, in Lockdowns, also ich bin zumindest komplett freigetreten, also meine Eltern haben mich dann 3 Wochen oder so hoch an der Ostsee geschafft zu meinen Großeltern, weil die gesagt haben so, geh bitte.
Ja,
geht nicht mehr.
Und was wir auf jeden Fall dort gelernt haben, in dieser Zeit, Entschuldigung, jetzt habe ich dich einfach abgebrochen, Laura.
Alles gut.
Was wir da auf jeden Fall gelernt haben, wie wichtig das Miteinanderlernen ist, ja, dass man nicht einfach, wenn wir getrennt sind, also wir haben doch deutlich weniger mitgenommen. Also das, zumindest nehme ich das so wahr. Ich weiß nicht, ob ich das auch so mitnehme. Also
ich habe meine alleine ist einfach so kennengelernt.
Das hast du gesehen?
Ich habe mein alleine sein, so für mich alleine sein, das habe ich.
Das stimmt.
Fand ich ganz schön.
Das stimmt. Das ist auch eine Kompetenz, die ganz wichtig ist.
Ich habe angefangen, mein Zimmer zu bemalen und Wände.
Und ich glaube aber, dass für mich in meinem Leben war der Lockdown wirklich beschissen.
Ja.
Also es war in dem Moment, war es wirklich entspannt, ich musste nichts machen. Ich habe zu Hause rumgelegen, aber das war, glaube ich, das
rein
Problem.
Theoretisch,
das
hätte war,
ja, okay. Aber
man konnte ausschlafen.
Ich hätte zu Hause, ich bin zu Hause ab rumgelegen nichts gemacht. Mein Zimmer sah aus wie Sau, also wirklich komplett. Ich habe nie irgendwie aufgeräumt. Mittlerweile, ne, bin ich der ordentlichste Mensch, was mein Zimmer angeht, bis auf mein Bücherregal. Das ist seit 2 Jahren immer noch, aber da habe ich nie Bock, das zu ändern.
Kann ich die Bücher haben?
Nein. Jedenfalls.
Ein Versuch wert.
Mittlerweile bin ich da wirklich sehr ordentlich, was sowas angeht. Also ich krieg's auch nicht hin, dass ich mein Bett nicht mache, wenn ich dann morgens zur Schule gehe. Also es muss immer gemacht sein, wenn ich raus. Aber damals durch den Lockdown, ich hatte keine sozialen Kontakte, das war das eine. Ich konnte nichts mit Freunden machen. Das Zweite ist, dass ich, wie gesagt, also die Ordnung komplett verloren. Ich sag, draußen war zu Hause war faul. Es war Ausgangssperre. Ich konnte nicht mal raus. Das ist, also wir haben uns nicht dran gehalten. Teilweise wir sind da in irgendeinem Wald dann immer gefahren und so für frische Luft oder so.
Das war auch viel gemacht.
Das habe ich so
meine Eltern haben mich eine Viertelstunde bei uns in mayrischen Häusern. Das sind ja so Parks, da haben die mich einfach hingesetzt. Viertelstunde, dann kommen sie wieder.
Ja.
Punkt.
Ich habe
nach 22 Uhr.
Ich krieg eigentlich auch zu Hause der Lockdown wirklich. Hatten richtig gemerkt, dass es vom Lockdown ausgeht. Ich krieg keine Strafe. So wie Hausarrest oder so von meinen Eltern. Aber ich habe dort Handyverbot teilweise bekommen.
Die haben das
ich war 3 Stunden am Tag am Handy, danach war das direkt weg. Das wurde direkt weggenommen von meinen Eltern. Also es war wirklich sehr, also diese, ich hatte dann für eine Woche oder so mein Handy dann nicht. Das ist krass gewesen.
Also ich fand aber auch, gut, natürlich im Großen und Ganzen war der Lockdown, fand ich, also natürlich mal eine krasse Erfahrung, aber war jetzt trotzdem nicht gut.
Ja.
Aber ich finde, man hat doch viel so im Digitalen, finde ich, gelernt. Zum Beispiel.
Online-Shopping.
Na gut, das jetzt nicht, aber.
Das konntest du, glaube ich, vorher auch schon.
Aber ich meine, gut.
Ist aber mein bester Freund geworden dadurch.
Aber so jetzt wirklich dieses Digitale, so die ganzen Word, PowerPoint oder wie das mit MS Teams funktioniert hat. Da hat man einfach also wirklich wenig Ahnung gehabt. Ich meine, in dem Alter sind wir rausgegangen, haben Fußball gespielt und so. Also ich meine, gut, das machen wir jetzt immer noch, aber das ist jetzt natürlich was ganz anderes einfach. Und das finde ich war schon echt krass. Und ich meine, man hat natürlich auch viele Dinge gelernt, wie man besser einfach damit umgehen kann. Und also ich fand natürlich, das hat natürlich schon viel gemacht, aber trotzdem.
Ich muss aber sagen, ich glaube, dass unabhängig vom Lockdown kommt, glaube ich, jeder mal, wenn er. Das ist mir gerade so eingefallen, kommt, glaube ich, jeder mal, wenn er zwischen 9 und 13 ist, in diese Phase, wo er nur so an Fortnite denkt und so weiter. Und nur zocken möchte, nur am Handy hängt und
bin ich aus der Phase noch
mittlerweile muss ich sagen, damals war dieses, ach komm, geh mal raus von meinen Eltern, das hat mich so genervt, ich hätte das nie machen wollen. Mittlerweile finde ich es so scheiße, wenn ich nachmittags am Handy hänge das ist so langweilig, wirklich. Okay. Und dann würde ich unter der Woche kann ich halt draußen nichts machen. Unter der Woche gibt's halt Sachen. Gut, unter der Woche kann ich was machen mit Freunden, aber ich muss meistens erst so 22:30 Uhr zu Hause sein und die müssen schon 21 Uhr zu Hause sein. So, aber was soll ich die restlichen 1,5 Stunden da machen? So. Und wenn ich überhaupt was, gut, dann kann ich noch 3-mal die Woche kann ich zum Sport gehen, Abend bin ich bis 22 Uhr und dann die restlichen 2 Tage, wo das Wochenende nicht mehr drin ist, da weiß ich halt nicht, was ich machen soll. So, das ist halt blöd. Dann hast du Dienstag 14 Uhr Schluss, gehst nach Hause und machst nichts. Ja. Machst nichts.
Aber weil doch, niemand von deinen Freunden. Also, kannst halt noch anders machen. Also, gut, ich lese Bücher, male.
Ja, okay, aber ich nicht.
Das ist schon krass. Ich überleg mal, wie oft sitzt du jetzt zu Hause und denkst so, ich muss jetzt mal irgendwas machen. Man sitzt so zu Hause, dann ist man halt.
Das macht man zu oft.
So in diesem Instagram-Tunnel und schaust dann halt ewig. TikTok. Ja, oder halt TikTok.
Oder auch sonntags. Sonntags ist der. Sonntags für mich ist
wirklich
der wirklich schlimmste Tag der Woche. Ja. Alles dazu, nächsten Morgen ist Schule, du wachst um 10 auf und stehe um 12 aus dem Bett raus. So.
Der schönste Sonntag war, als wir montags dann Deutschprüfung geschrieben haben.
Ach ja, wirklich
Sonntag toll. Richtig schön gelernt. Ich, und dann ich bin ins Bett, morgen schön Prüfung. Das war
ich bin manchmal um 9 ins Bett gegangen.
Mittlerweile ist das ja so, ich treffe mich sonntags meistens dann auch trotzdem, obwohl ich nirgendwo zu Rewe hin kann oder so, dann kratze ich halt Geld zusammen und gehe zur Tankstelle.
Aber warte mal,
aber
darf ich ganz kurz nachfragen? Also du triffst dich mit deinen Freunden bei Rewe, im Rewe?
Nein, ich meine,
auf dem
Rewe? Wir treffen uns einfach so.
Ja. So, meine Lieben, so langsam nähern wir uns dem Ende. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Ich habe aber nur eine Abschlussfrage.
Ja.
Und die ist natürlich super wichtig, damit jeder auch weiß, okay, stell dir mal vor, ihr wärt in meiner Position. Ihr wärt Schulleiter.
Ja.
Oh Gott.
Ja?
Was würdet ihr ändern?
Am Schulsystem, oder?
An der Schule, alles so. Was würdet ihr ändern? Wo er sagt, Mensch, boah, eigentlich, ihr habt alle Freiheiten, ne? Also, die ich natürlich nicht habe, aber ihr habt alle Freiheiten. Was würdet ihr sofort ändern?
Schüler dürfen den Fahrstuhl benutzen.
Sie dürfen essen im Unterricht. Essen im Unterricht.
Essen im Unterricht ist eigentlich scheißegal. Ich muss sagen, ich finde...
Und Glasflaschen, so einfach nur, keine Ahnung.
Das stimmt, das würde ich...
Glasflaschen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde, das mit dem Essen, das würde ich, glaube ich, lassen.
Und kostenloser Kaffee. Ich muss meinen Kaffee von zu Hause mitbringen.
Weil wenn da irgendeiner sitzt mit so einer Chipstüte...
Ja, hier.
Und dann würde ich dann Riss, der... Nee.
Ivo zeigt auf Laura, das kann natürlich die Podcast-Hörer jetzt nicht wissen.
Nee, aber das ist, also, aber ich würde doch ändern, dass man auf dem Campus, bis auf dem Handyhof, das Telefon nutzen darf.
Ja, auf jeden Fall.
Weil zum Beispiel
ja.
Deine, zum Beispiel allein, wie oft mein Telefon schon eingezogen worden ist, weil ich nachgeschaut habe, in welchem Raum wir haben.
Was ich sagen muss, ist wirklich, ein Freund von mir ist Klassensprecher und ist beim Schülerrat dabei.
Ja.
Und was der mir teilweise erzählt, da würde ich als Schulleiter wirklich hart durchgreifen. Das macht mich richtig aggressiv, wirklich. Da kommt so ein, und ich weiß nicht, Schulsprecher, er hat mir erzählt, einer der Schulsprecher ist 5. Klasse.
Okay.
Ist das so? Ist das so?
Ja, der wurde gewählt, ja.
Ich bin wirklich der Meinung, Schulsprecher darfst du erst ab 7. Klasse werden, weil ab 5. Klasse hast du noch überhaupt keine Erfahrung.
Das ist ja keine Ahnung von der Schule.
Keine Ahnung von der Schule, überhaupt keine Erfahrung von dem Schulleben auf der Schule. Und was er gefordert hat, ist, ja, wir als Fünftklässler sollten auch schon das Schulgelände verlassen.
Nein!
Dürfen. Das hat mich in dem Moment nämlich richtig aggressiv gemacht, nämlich, weil wir dürfen das Schulgelände erst ab der 9. Klasse verlassen, so. Und es gibt ein paar Kandidaten, die auch schon Joshua. Mit dem Vorwand, wir müssen den Ball vom Zaun rüberholen, in der 6. Klasse das Schulgelände verlassen haben und zu Netto gerannt sind. Jedenfalls,
Nein, das ist nicht Joshua.
Aber ich bin wirklich der Meinung, wenn Fünftklässler schon Schulsprecher gewählt wird, das sollte es nicht geben, auf gar keinen Fall, weil ich bin, du hast keine Erfahrung für sowas. Du bist Klassensprecher seit nicht mal einem Jahr. So, ich finde, also
und
bin der Meinung,
du solltest,
entweder du bist ein guter Klassensprecher und bist ein Jahr ganz Schulgang oder du bist ein schlechter Klassensprecher, wirst abgewählt. So.
Ja.
Schulsprecher sollte kein Fünftklässler sein. Das können wir nicht so machen, weil der keine Erfahrung hat. Und wenn der dann auch noch sagt, ja, ab der 5. Klasse sollten wir das Schulgelände verlassen dürfen.
Fünftklässler.
Warum haben wir jetzt hier von der 5. bis zur 9. Klasse gewartet, dass wir das Schulgelände
dürfen die einfach mit dem
Das ist so ein bisschen das große Bruder, große Schwester Problem, die ja quasi alle diese Sachen mal durchgekämpft haben. Es gab Zeiten, da durfte gar keiner in der Oberschule raus.
Ja.
Und dann gab es so mutige Schülersprecher oder auch Klassensprecher der damals 10. Klasse, die gefordert haben, Mensch, können wir das nicht irgendwie mal ausprobieren?
Ja.
Da haben wir uns erweichen lassen, haben wir es gemacht, dann kamen die 9. dazu. Also irgendjemand hat es mal erkämpft.
Okay,
ne?
Okay.
Und dann
aber ab
die Nachfolger profitieren davon. Ne?
Aber ich meine,
aber 8. Klasse würde ich vielleicht auch noch so 8. Klasse, 2. Halbjahr, werden die langsam ein bisschen reifer im Kopf. Aber
ich bin ja als 50 war.
Das ist ein Jahr her, im Kopf, ne, das muss ich dazu sagen. Aber so ab da an vielleicht, so aber 5. Klasse, 6. Klasse, nein.
Deswegen ist, als ich 5. war, da natürlich wünscht man sich als 5. Klasse auch, Mann, ich wäre so gern 9. Klasse, und dürfte jetzt die Schule verlassen und so weiter. Das wäre so geil. Aber am Ende habe ich mir auch gedacht, so, ja, ist jetzt auch egal. Wir haben Schulkiosk, der ist zwar unnormal teuer,
aber das Eis war lecker.
Schnitzelbrötchen 2,20 €.
Das Eis war lecker.
Mittlerweile Käse 2 €.
Ja. Aber
ich habe mein Taschengeld dort verloren.
Ja, allerdings am Ende ist es dann, ja, in einem 5. Klasse, ich habe mich damit abgefunden und ich fand es auch nicht, ich bin nicht in Tränen ausgebrochen, nur weil ich Schulgelände nicht verlassen durfte. Ich warte jetzt halt auf die paar Jahre, warte ich jetzt halt auf die 9. Klasse und dann darf ich raus und ja.
Vor allem, die gehen eigentlich relativ schnell umgegangen.
Und ich finde auch, man hat so in der 5. Klasse so erstmal wirklich die Schule so kennengelernt. Ja. Oder allgemein so, weil in der 9. Klasse, man nutzt das Treppenhaus, man geht am Hof vorbei,
Konsum.
Das war's. Und halt in den unterschiedlichen Räumen, so in der 5. Klasse, du hast gut natürlich auch nicht Dinge, die immer mal erlaubt waren, du gehst mal rüber ins Gymnasium oder so Dinge. Das lernst du natürlich nur machst du nur in der Zeit, wo du nicht raus darfst.
Ja.
Das fand ich schon eigentlich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es so ist.
Ja. Auf jeden Fall.
Da kannst du halt andere Sachen machen dafür. Keine Ahnung, ja, wie ihr in den Keller gehen.
Aber ich finde so, ja, Keller ist aber auch verboten. Da wurden wir immer von den Namen, sage ich jetzt nicht, aber wurden wir ziemlich oft schon von der immer derselben Person erwischt, dass wir dort unten waren, immer von derselben Person.
Boah, das war krass. Da waren alle im Sekretariat und ich bin kurz auf Toilette gegangen. Da waren alle im Sekretariat außer ich, weil ich war auf Toilette.
Clever gemacht,
oder? Ja, so ein Glück gehabt.
Das kenne ich. Also wir wurden dort, wir hatten in der 5. Klasse wie so eine kleine, ja, wie man das nennt.
Also ein Versteckspiel so im Gymnasium nein, oder sowas?
Nee, das war 7. Klasse. Das war so ein Fangespiel.
Aber es war auch 5.
Ja, aber nicht so
intensiv. Hast du 8. Klasse gemacht?
Nee, ja, weil dann ewig. Zwei Leute, die dabei waren, geflogen sind.
Nee, na, also. Nennen wir jetzt nicht?
Nein, nö, aber die Hörer aus unserer Schule werden es wahrscheinlich wissen.
Ja. Ja, ich weiß es auch. Und ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Ein, zwei letzte Worte ans Publikum.
Also es war schön, heute hier die Podcast-Folge aufgenommen zu haben und ich wünsche den Zuhörern und Zuhörerinnen einen wundervollen Tag.
Also ich fand es auch wirklich mal ganz cool. Ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Ich fand es jetzt gut und ja, ich hoffe, es ist ein bisschen schön anzuhören. Vielleicht zum Einschlafen oder Zugfahrt.
Was weiß ich. Fand ihn gut. Ja, ich sag dasselbe wie Ivo und Joshua. Also, ja, hat Spaß gemacht.
Einen wundervollen Tag dann euch noch.
Ja.
Danke.
Ihnen auch.
Ciao. Und bis zum nächsten Mal.